Wir fahren weiter im Matthäusevangelium, Matthäus 15, ab Vers 21 ist der Predigttext, Matthäus 15, 21 bis 28. Hört aufmerksam auf das Wort Gottes. Und Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegenden von Tyrus und Sidon zurück. Und siehe, eine kanaanäische Frau, die aus jenem Gebiet herkam, schrie und sprach: Erbarme dich meiner, Herr, Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Und seine Jünger traten hinzu und baten ihn und sprachen: Entlass sie, denn sie schreit hinter uns her. Er aber antwortete und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und warf sich vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir! Er antwortete und sprach: Es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und es den Hündchen hinzuwerfen. Sie aber sprach: Ja, Herr, doch es essen ja auch die Hunde von den Krumen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Lieber Herr, hab Dank für dein Wort. Hab Dank, dass wir lesen dürfen von deinen wunderbaren Taten. Herr, lass beim Lesen unser Herzen bewegt werden. Lass uns erkennen, was du uns jetzt zu sagen hast. Und öffne meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Wenn wir nur ein wenig zurückgehen würden in den vorherigen Abschnitt, dann sehen wir, dass Jesus gerade vorher die religiöse Gesellschaft der Pharisäer und Schriftgelehrten vor den Kopf gestoßen hat, indem er ihnen aufzeigte, dass ihre Frömmigkeit nichts als Heuchelei ist. Er warf ihnen vor, dass sie Gott mit ihren Lippen ehren, ihr Herz aber weit von ihm entfernt ist. Und sie machen eine Show mit äußerlicher Reinheit, die Reinheit des Herzens aber vernachlässigen sie. Gleich nachdem er ihnen das vorgeworfen hatte, ging er nun von dort weg und zog sich zurück. Wohin? Ausgerechnet in das Gebiet der als unrein gelteten Heiden, die Juden verächtlich Hunde nannten. Er zog sich aber nicht dorthin zurück, weil die Pharisäer dort nicht hingehen und er dort vielleicht Ruhe vor ihnen hat. Er tat das deshalb, er zog sich deshalb dorthin zurück, weil in Gottes Vorsehung wieder eine Lektion für die Jünger dran war. Die Lektion, die sie bekommen, die auch wir bekommen, dreht sich um die Frage: Wer darf sich Gott nähern? Wer darf es überhaupt wagen, sich Gott zu nähern? Wer darf erwarten, dass Gott ihm seine Hilfe zukommen lässt? Und auf welchem Wege kann man denn in die Nähe Gottes kommen und von ihm erwarten, dass er einen annimmt? Die Juden, auch die Jünger Jesu, hatten hierzu eine klare Meinung, die sie aus den Heiligen Schriften ableiteten. So meinten sie. Die Frau, die sich Jesus nähert, sie gehört nicht zu denen, die in das heilige Volk Gottes passen. Sie ist eine Kanaanäerin. Das heißt, sie stammt von den Völkern, die die Israeliten eigentlich hätten aus dem Land treiben sollen, als Josua sie da hineinführte. Gott selbst hat es ihnen befohlen, sie sollen alle diese Völker vertreiben und keinen von ihnen übrig lassen. Diese Frau ist eine Nachfahrin von denen, die im Ungehorsam übrig gelassen wurden. Sie passt nicht hier hin. Sie ist fehl am Platz. Sie ist eigentlich ein Fremdkörper im Volk Gottes. Ziemlich sicher hatte sie auch irgendeine heidnische Religion gepflegt. So kommt es doch wohl nicht von nichts, dass ihre Tochter von einem Dämon besessen ist. Das kommt doch davon, dass sie diese anderen Religionen irgendwie gepflegt hat. Diese Frau durfte nicht und wagte es bestimmt auch nicht, sich in die Nähe von jüdischen Führern und Gelehrten zu begeben, sich dort blicken zu lassen. Aber interessanterweise traut sie sich das doch und nähert sich Jesus und seinen Jüngern. Auch das machte man eigentlich nicht. Die frommen Juden sprachen in der Öffentlichkeit nicht mit Frauen und schon gar nicht mit so einer. Es scheint zuerst auch, als würden Jesus und seine Jünger sie gar nicht beachten. Sie ruft ihnen hinterher, sie ruft vor allem Jesus hinterher, aber er ignoriert sie. Aber sie ist eine Mutter, die ihre Tochter über alles liebt und alles für sie tun würde. Sogar die Demütigung, sich einem Rabbi zu Füßen zu werfen, auch wenn sie damit rechnen muss, davongejagt zu werden. Und die Jünger scheinen ja genau das zu wollen. Sie empfinden sie nur als lästig, sie wollen sie loswerden. Sie und ihr Herr sollten nicht ihre kostbare Zeit mit so einer verschwenden. Herr, schick sie weg, sie macht uns Mühe. Was für ein Gebet zu unserem Erlöser. Herr, schick diese weg. Herr, halte uns diese mühsamen Ungläubigen vom Hals. Sie stören unsere frommen Aktivitäten. Sie stören unsere Andacht. Solche Haltungen und Worte von Seiten der frommen Juden war sich diese Frau sicherlich gewohnt. Aber sie lässt nicht locker und folgt der Gruppe um den Herrn. Warum ist sie so hartnäckig? Weil sie etwas von Jesus weiß. Wir wissen nicht, woher sie das weiß, ob sie trotz ihrer Herkunft einiges aus den Heiligen Schriften weiß oder ob sie erst in den letzten Tagen oder Wochen gehört und erfahren hat, was Jesus lehrt und was für Zeichen er tut. Sie hat verstanden, wer er ist. Und deshalb getraut sie sich, sich ihm zu nähern. Sie ruft ihm nach: Erbarme dich meiner, Herr, Herr, Sohn Davids. Mit diesen Worten drückt sie ihren Glauben aus, ihre Hoffnung und ihre Bereitschaft, sich unter Jesus zu demütigen. Sie nennt ihn Herr und Davids Sohn und hofft auf sein Erbarmen. Herr, das könnte lediglich eine höfliche Anrede sein. Aber in Verbindung mit Sohn Davids dürfen wir eher vermuten, dass sie die Anrede wählt, die man auch für Gott gebrauchte. Herr, Adonai, mein Herr. So wurde der Gottesname Jahwe beim Lesen in der Bibel ausgesprochen. Der Name Jahwe wurde aus Ehrfurcht von den Juden nicht ausgesprochen. Deshalb haben sie immer bei diesem Namen Zeichen gemacht, Betonungszeichen, die aber zu Adonai gehören. Da hat man Herr, mein Herr gelesen. So nennt sie ihn, Herr Adonai, und sie nennt ihn Sohn Davids. Und dieser Titel war reserviert für den verheißenen Königssohn, den Maschiach, der als der Erlöser Israels angekündigt war. Dass die Frau den Herrn so anredet, das zeugt von ihrem echten Glauben. Und auch von dem Bewusstsein, dass sie auf sein Erbarmen hoffen darf. Wer so glaubt wie diese Frau, das heißt, wer weiß, dass Jesus der versprochene Messias ist, der Herr über alles, und wer wahrhaft erkennt, dass er Gottes Erbarmen nötig hat, um seine Hilfe zu erhalten, der hat den Glauben, der rettet, der ihn zu Gott bringt. Und trotzdem, Jesus scheint sie zu ignorieren. Er antwortet ihr nicht einmal. Warum ist er so hartherzig? Habt ihr das euch auch schon gefragt? Warum ist Jesus so hartherzig mit dieser Frau? Oder warum scheint er so hartherzig? Wir werden sehen, dass es nur so scheint. Die Frau lässt sich aber nicht beirren. Sie bettelt weiter. Jetzt geht sie so weit, dass sie sich vor ihm auf den Boden wirft und noch einmal ruft: Herr, hilf mir! Und Jesus antwortet ihr zwar jetzt, aber er scheint sie dennoch abzuweisen. Auf den ersten Blick könnte es so aussehen, dass Jesus dem Begehren seiner Jünger jetzt nachgibt. Sie ist lästig, sie hindert den Herrn und seine Schüler am Dienst, sie wirft sich da irgendwie dazwischen. Und wenn Jesus sagt, er sei nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt, dann könnte man denken, er wolle überhaupt nur den Juden helfen. Vertritt er die gängige Meinung der Juden, die sagten, dass die Heiden Hunde sind? So hat er sie ja indirekt genannt. Die kein Anrecht auf das Heil haben, das Gott für sein Volk Israel bestimmt hat? Diese Meinung könnten wir aber nur übernehmen, wenn wir nicht zu Ende lesen, was hier geschrieben steht. Und nicht bedenken, wie Jesus der Frau schließlich antwortet und sie sogar für ihren großen Glauben lobt. Jesus sagt natürlich nichts Falsches und er sagt es auch nicht nur zum Schein, wenn er sagt, dass er nur für die verlorenen Schafe Israels gekommen ist. Wir müssen diese Aussage heilsgeschichtlich verstehen. Jesus spricht von seinem irdischen Dienst hier. Und dieser ist zunächst ein Suchen der verlorenen Israels. Zunächst. Auch der Apostel Paulus spricht so vom Evangelium. Römer 1, Vers 16. Es ist Gottes Kraft zum Heil, sowohl zuerst dem Juden, dann auch dem Griechen. Paulus ging dann auch mit seiner Verkündigung des Evangeliums immer zuerst in die Synagogen, zu den Juden, und an die Plätze, wo Juden anbeteten. Erst wenn sie nicht empfänglich waren und ihn abwiesen, ging er weiter zu den Heiden. Aber in der Antwort Jesu an die heidnische Frau ist auch ein zunächst verborgenes Ziel enthalten. Ein verborgenes Ziel. Er will ganz bestimmt, dass sie an ihm dran bleibt und weiter bittet. Das ruft er hervor mit seiner Reaktion. Er will den Glauben offenbar machen, dieser Frau. Er will ihn herausrufen, den Glauben, den er nachher so an ihr lobt. Er will sie sagen hören, öffentlich bekennen hören, dass sie überzeugt ist, dass die Nationen auch teilhaben sollen an dem Heil, das zuerst den Juden verheißen ist. Jesus weiß natürlich, dass über Gottes Rettung, die er bringt, schon zu Abraham gesagt wurde, dass sie für alle Nationen versprochen ist. In dir sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde, sagt Gott zu Abraham. Und das Wort, das mit Nationen übersetzt ist dort, ist Goyim. Und das wird später für die Heiden verwendet, oft mit verächtlichem Unterton. Aber der Erlöser ist für alle Nationen gekommen. Und durch Jesaja sagte Gott über seinen Retter, Jesaja 49, Vers 6, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels zurückzubringen. So mache ich dich zum Licht der Nationen, der Goyim, der Heiden. Ich mache dich zum Licht der Heiden, dass meine Rettung reicht bis an die Enden der Erde. Jesus wusste, dass diese heidnische Frau Kenntnis davon hat. Und deshalb forderte er sie heraus, es zu sagen, so dass auch seine Jünger es hören, die sie gerade wegschicken wollten. Der Herr fing dadurch auch an, sie über sein Kommen für alle Verlorenen zu lehren. Die Jünger, das lesen wir später immer wieder, sie mussten ja auch zuerst daran gewöhnt werden und gelehrt werden mit verschiedenen Mitteln, dass sie überhaupt akzeptieren konnten, dass die Heiden auch dazugehören können zum Volk Gottes. Er will, dass sie lernen, dass es nicht die Abstammung ist, die uns das Heil Gottes bringt, sondern der Glaube. Auch nicht die Abstammung aus einer christlichen Familie rettet dich, sondern allein der Glaube an Jesus Christus, den Erlöser. Diese heidnische Frau, die erwies sich nun tatsächlich als eine Tochter Israels. Von der Abstammung her war sie das nicht, sondern sie war eine Kanaaniterin, eine Heidin. Aber durch den Glauben ist sie eine Israelitin geworden. Paulus erklärt später, denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch Beschneidung, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist, und Beschneidung ist die des Herzens, im Geist, nicht im Buchstaben. Und da fasst er auch im Galaterbrief zusammen, die aus Glauben sind, die sind Abrahams Söhne. Die aus Glauben sind, die sind Abrahams Söhne. Durch den Glauben wurde diese Frau eine Tochter Abrahams. Was macht denn ihren Glauben offenbar, sichtbar? Erst als sie ihren Glauben eindeutig erkennbar macht, antwortet Jesus ihr mit einer Bestätigung und gibt ihr, worum sie ihn gebeten hatte. Zuerst zeigt sie ihren Glauben, indem sie Jesus, wie schon gesagt, Herr und Sohn Davids nennt. Sie muss die Verheißungen betreffend Davids Nachkommen gekannt haben, als sie von seinen Zeichen hörte. Und sie muss erkannt haben, dass Jesus derjenige ist. Aber Jesus reagiert nicht gleich positiv, nicht gleich bestätigend, sobald sie diesen Titel ausgesprochen hatte. Es hätte auch sein können, dass sie ihn einfach so nannte, um ihm zu schmeicheln, um zu bekommen, was sie von ihm will. Jesus kann damit gezeigt haben, dass es nicht genügt, wenn man ihn Herr nennt. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Königreich der Himmel hineinkommen, sagt Jesus in Matthäus 7, 21. Und darum fordert er sie heraus mit den hart klingenden Worten, es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und es den Hündchen hinzuwerfen. Das ist ein Wort für kleine Hunde, Nachkommen von Hunden statt Nachkommen von Juden. es ist nicht recht, das Brot der Kinder zu nehmen und es den Hündchen hinzuwerfen. Eigentlich sagt der Herr damit, es genügt nicht, das Brot des Lebens nur haben zu wollen. Es genügt nicht, dafür die richtigen Worte zu formulieren, ein Gebet zu formulieren, wenn man dabei immer noch ein Sohn oder eine Tochter der ungläubigen Welt ist. Also tatsächlich ein Hündchen. Aber die Frau zeigt, dass sie mehr von der Heilsgeschichte kennt, was eben ihren Glauben nährt. Als sie Jesus Sohn Davids nannte, hatte sie vielleicht auch sein Abstammungsregister im Sinn. Die Liste der Personen in Matthäus 1, ganz am Anfang, die Liste dieser Personen, von denen Jesus ja abstammt, ist zwar eine Liste von Königen, das ist bewusst so, weil Jesus im Matthäus-Evangelium ja als der König, der kommende König, gezeigt wird. Eine Liste von Königen. Aber wenn wir die Menschen ansehen, die vor David aufgezählt werden, da enthält sie insbesondere Frauen, die aus heidnischem Hintergrund kamen. In der Abstammungsliste Jesu, der Christus ist, sind heidnische Frauen vorhanden, seine Mütter, Großmütter, Urgroßmütter. Sie wurden Gottes Volk hinzugefügt. Sie hatten Anteil an dem Heil, das Abraham verheißen war. Etwas vom Brot der Kinder war bereits damals vom Tisch gefallen und wurde von den Hündchen empfangen. Als Jesus die Frau so reden hörte, hat er genug Beweis, um ihren Glauben öffentlich zu bestätigen und sie zu loben, den Glauben zu loben. Und er nannte ihren Glauben groß. Du hast einen großen Glauben. Wie schon gesagt, dürfen wir annehmen, dass Jesus dieses Gespräch ja öffentlich und vor den Ohren der Jünger führte, weil er demonstrieren wollte, es ist der Glaube und nicht die ethnische Abstammung, der einen Menschen den Zugang zu Gottes Heil öffnet. Die Gebetserhörung, die die Frau dann bekommt, die Gebetserhörung, die Heilung der besessenen Tochter, ist auch ein Zeichen, ein Bild für das, was der Herr an denen tut, die sich ihm im Glauben zuwenden. Er befreit sie von der Macht der Finsternis, aus den Fängen der dämonischen Mächte. Da die Frau glaubt, ist sie eine Teilhaberin des Bundes der Gnade. Und ihr Kind ist ebenso in diesen Bund eingeschlossen. Darum erfährt es wie die Mutter die Wirkungen des Heils in Christus. Ich möchte nun noch eine Anwendung für uns heute geben. Wir stellen uns wohl kaum mehr diese Frage, ob jemand aus dem richtigen Volk stammt, um das Recht zu haben, von Jesus Hilfe zu bekommen oder von Gott Hilfe zu bekommen. Wahrscheinlich hat niemand von uns einen jüdischen Hintergrund. Ich weiß es nicht. Und wenn doch, dann ist die Tatsache, dass ich es nicht weiß, da zeigt diese Tatsache, dass es uns gar nicht wichtig ist, ob wir einen jüdischen Hintergrund haben oder nicht. Aber wir können dennoch etwas von dem Unterschied der Haltung der Jünger und der Haltung von Jesus lernen. Da war ein Unterschied in den Herzenshaltungen. Für die Jünger war diese kananäische Frau offensichtlich eine lästige Fremde, eine Zeitverschwendung. Herr, schick sie weg. Sie macht uns nur Mühe mit ihrem Geschrei. Die Jünger hatten kein Interesse an der Not dieser Frau. Sie ist ja auch eine Heidin, mit der geben wir uns nicht ab. Wir können als Christen auch so eine Haltung einnehmen. Haben wir vielleicht schon. Nicht-Christen, Ungläubige, die können wir schon als ziemlich mühsam empfinden und keine Lust haben, uns mit ihnen abzugeben. Vielleicht sehen wir sie nur als Unreine. Vielleicht reden sie unanständig, ja, bestimmt, oder erscheinen sonst als solche, die unter unserer Würde sind, dass wir viel Zeit mit ihnen verbringen. Leute, die ihr Leben nicht auf die Reihe bringen. Psychisch Gestörte, Süchtige, Leute aus der Homoszene und so weiter. Sehen wir uns als die sauberen Christenmenschen, die Privilegierten, die der Herr in seinen erlauchten Kreis genommen hat? Wir könnten uns zum Testen einmal die Frage stellen, welche Art von Menschen stören oder würden dich stören, wenn sie sich in unserem Gottesdienst aufhalten würden und vielleicht nicht verstehen, wo sie wirklich hingehören? Ich denke hier auch an Jakobus, der schreibt: Meine Brüder, habt den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn, der Herrlichkeit, ohne Ansehen der Person. Denn wenn in eure Synagoge ein Mann kommt mit goldenem Ring, in prächtigem Gewand, es kommt aber auch ein Armer in unsauberem Gewand, ihr seht aber auf den, der das prächtige Gewand trägt, und sprecht: Setze du dich bequem hierher, und sprecht zu dem Armen: Stehe du dort oder setze dich unten an meinen Fußschemel. Habt ihr dann nicht unter euch selbst einen Unterschied gemacht und seid Richter mit bösen Gedanken geworden? Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die vor der Welt Armen auserwählt, reich im Glauben und Erben des Reiches zu sein, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Die Jünger sahen auf das Äußere. Und der Herr sieht das Herz an. Er sieht oder sah auch unser Herz, bevor wir im Glauben zu ihm kamen. Hätte er das nicht getan, wären wir nicht zu ihm gekommen. Niemand ist sein Jünger durch eigenes Verdienst. Dadurch, dass er sich richtig verhalten hat oder in die richtige Gruppe gehört. Wir sind alle Begnadigte, auch wenn wir das Privileg hatten, christlich aufzuwachsen. Der Herr sah uns und hat sich über uns erbarmt. Er hat nichts gesucht und erwartet als unseren Glauben. Und der Glaube, der uns rettet, der erkennt, dass wir eigentlich geistlich gesprochen zu den Hündchen gehörten, die kein Anrecht auf Gottes Hilfe hätten. Und vielleicht sind auch einige der Leute, deren Gesellschaft wir lieber vermeiden würden, an denen wir vielleicht achtlos vorbeigehen, sind solche, die bald glauben werden. Wie diese arme Frau, wie der Aussätzige, wie der Blinde, der Lahme, die fünffach geschiedene Frau, die Ehebrecherin, der heidnische syrische Kriegsherr, die Leute von Ninive, der Christenverfolger Paulus und viele mehr. Der Herr ist nicht vorbeigegangen, sondern er hat sich über sie alle erbarmt. Und auch über uns. Auch über dich, der du seine barmherzige Liebe nicht verdient hast. Niemand von uns hat das verdient. Uns und euch allen ruft der Herr zu. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen. Ihr durch die Sünde Mühseligen und Beladenen. Und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Komm zu Jesus, wer du auch bist, wo du auch stehst, im Glauben, nicht im Glauben. Egal, komm zu Jesus und finde Ruhe für deine geplagte Seele. Lasst uns das auch nicht nur für uns selbst hören und annehmen, sondern auch diejenigen suchen und einladen, die diesen Ruf hören müssen und vielleicht glauben werden. Lasst uns beten.